zerbrochene Tafel sind heilig. Das heißt in diesem Sinne wird eine Analogie hergestellt zwischen der Tafel auf der einen Seite und dem Sigmund Freud selbst auf der anderen Seite. Er ist auf dieser Tafel, auf denen ein heiliger Text geschrieben worden ist, aber auch wenn er sozusagen diese Tafel zerbrochen hat, also diesen heiligen Schriftsteller folgt, ist er nach wie vor heilig, ja, weil diese Tafel irgendwo verborgen bleibt, wo eigentlich im Unbewussten, ja, wenn man will. Ja. Das heißt, die Wiederkehr des Verdrängten kann auch als Figur ihrerseits erklärt werden, als Wiederholung eines mystischen Vorgangs. Wie dieser mystische Vorgang beschrieben wurde in der Geschichte Moses, ja, das heißt, das Schicksal der Tafel, die zunächst einmal die Wahrheit ankündigen, dann zerbrochen werden und dann wiederkehren, ja, im zweiten Gang, um diese Wahrheit zum zweiten Teil, zum zweiten Mal mitteilen. Wobei die Analogie zwischen dieser mythischen Form, diese sich selbst wiederherstellende Tafel, direkt auf die Geschichte von Freud projiziert werden, und zwar von seinem Vater. In der Rücknahme, in der direkten Rücknahme dieser Analogie, wo erst seine Beziehung zum Freud, also zu Sigmund Freud, in diesen Termen beschrieben wird, das heißt zunächst einmal Zuneigung, dann Wut, dann Unterdrückung des Wutes und Rückkehr der Zuneigung. Und auf der anderen Seite das Schicksal von Freud selbst, als zerbrochene Tafel, die sich wiederherstellt, beschrieben wird. Das heißt, schon in diesem Text kann man sozusagen diese Urfigur und die Übertragung dieser Urfigur auf das persönliche Schicksal von Freud feststellen. Und es ist nicht uninteressant, dass Freud, als er seinen Text noch nicht publiziert hat, er hat an einige ausgewählte Freunde verschickt. Und zwar unter anderem auf Louis-Andreas Salomé. Sie wissen, wie sie war. Also Muse und platonische Geliebte von Nietzsche, die dann sich zu Psychoanalyse bekehrt hat und die einzige war, die versucht hat, Freud zu analysieren, ja, und mit der sozusagen seine eigene persönliche Geschichte besprochen hat, die ich, der viele Geständnisse gemacht hat, man weiß das, und die absolut sozusagen im Zentrum seiner Bewunderung stand. Und sie bekommt diese Schrift und schreibt Folgendes, und das reagiert sozusagen spontan drauf mit einem Brief, in dem Folgendes steht. Aber was mich besonders dran jetzt an ihrer Auffassung faszinierte, ist der spezielle Charakter der Wiederkehr des Verdrängten, nämlich der Umstand, wie damit ganz Hohes und Kostbares wiederkehrt, trotz noch so langer Vermanschung mit allem Möglichen. Bisher stellten wir uns unter Wiederkehr des Verdrängten Beispiele neurotischer Prozesse am häufigsten vor. Allerlei zu Unrecht Verdrängtes bedrängte den Menschen unheimlich mit alterstarren Schämen, weil das Urvertraute dahin spürte und doch ängstlich von sich abwehrt. Hier sind nun Beispiele für das Überleben des siegreich Lebenswollen von einstmals durch alles Verzehrende oder gegensätzlich Umstülpende hindurch als wahrste Besitz. Wahrste Besitz, das ist in der jüdischen Tradition, Tora und Moses. Das heißt, und wahrste Besitz steht hier in Gänsefüßen. Das heißt, Luandra Salomé, die sozusagen Vorgeschichte besser kannte als wir anderen, hat sofort sozusagen, wenn auch in für sie typische metaphorische Sprache sozusagen, den Kern der Sache erfasst. Und in diesem Buch eine Wiederkehr der authentischen Moses-Lehre, des Göttlichen sozusagen, durch alles Mögliche, schon manche durch alles Mögliche, diagnostiziert. Wenn es aber so ist, ja, sagt Yerushalmim, dann handelt es sich um einen Versuch, in der anderen Termine, unter anderen Umständen, in einer anderen Sprache, eine gewisse mystisch-mythische Figur, eine mystisch-mythische Figur, eine Urfigur der jüdischen Religion, gründende Figur der jüdischen Religion, wieder zu inszenieren, zu reinszenieren. Ein Schema, ein Vorgang, der im Grunde keine andere Ursprung haben kann, als im Mythos selbst. Und in diesem Sinne ist diese Wissenschaft eigentlich keine Wissenschaft, sondern wie Yerushalmi sagt, eine jüdische Wissenschaft. Und jüdische Wissenschaft bedeutet eben keine Wissenschaft. Sondern es bedeutet ein Versuch, mit anderen Mitteln etwas zu sagen, was eine gewisse Religion immer schon gesagt hat. Diese Analyse von Yerushalmi hat eine gewisse zusätzliche Schärfe, weil sie eine Figur darstellt, die insgesamt immer sehr durchschlagend ist, als intellektuelle Figur. Nämlich durch die Psychoanalyse der Psychoanalyse vervollständigt er bis zu einem gewissen Grad das psychoanalytische Projekt von Freud. Das heißt, er sozusagen füllt die Lücke in der Lehre, und zwar erfüllt die Lücke in der Lehre entsprechend dem Verfahren dieser Lehre selbst. Also keine andere Methode als die Methode dieser Lehre selbst, um diese Lücke zu füllen. In diesem Sinne denkt er seine Arbeit sicherlich als Vollendung der Psychoanalyse, als Psychoanalyse der Psychoanalyse. Und auf der anderen Seite ist es eine Entkräftung der Psychoanalyse, das heißt die Verneinung des Universalanspruchs, der für die Psychoanalyse konstituiert ist. Diese Entkräftung durch Vollendung ist eine relativ typische, ja, zwar intellektuelle Vorgang und immer ein sehr effektiver. Yerushalmi hat aber keine Gewissensbisse, indem er sozusagen diesen Universalismus zerstört und in Frage stellt, weil er, wie gesagt, als jemand ist, der an so etwas wie eine Menschheit und so weiter nicht glaubt. Er glaubt generell nicht an die Wissenschaft oder Metaposition oder kulturtranszendierende Haltung. Und Derrida, ich werde nächste Woche Derridas Kommentar zu Yerushalmi vorstellen, und dann in den allgemeinen Schlussfolgerungen daraus ziehen, dass Derrida auch böse bemerkt, dass Yerushalmi in seinen eigenen früheren Schriften das gleiche tut wie der Vater von Freud, nämlich immer die Zeit der Entstehung nach dem jüdischen Kalender markiert. Ja. Und damit zeigt er sozusagen, dass seine Schriften in einer anderen Zeit geschrieben werden, als die Schriften allen anderen. Ja. Die sind sozusagen mit ihnen nicht zeitgenössisch. Und diese nicht zeitgenössisch zu sein, ist sozusagen eine gewisse tiefere Diskordanz als jede andere. Sondern eine Kultur hat ihre eigene Zeit, hat ihre eigene Zeitrechnung, die eben sie von allen anderen getrennt.
Könnte man nicht auch auf einer anderen Ebene sagen, dass er lediglich versucht, den blinden Fleck in Freuds eigenem Denken auszuweiten, aber nicht aus ihm herauszutreten? Denn er benutzt ja die von Freud etablierte Psychoanalyse, um den Zirkelschluss darzustellen.
Ja, eben. Er erfüllt diese blinde Fleck und so weiter, aber der Punkt ist, und das ist etwas, was Derrida sicherlich sofort anspricht, weil es immer seine Position war, dass der Universalismus eines Denkens ist nur durch den blinden Fleck möglich. Ja? Das heißt, der blinde Fleck soll man nicht verstehen als etwas, was man fühlen sollte. Man sollte das eben nicht tun, das sagt eben Freud. Das ist sozusagen, was Derrida sozusagen eigentlich er versucht, diese Strategie zu entkräften, und das ist im Grunde sein Hauptargument. Dass der blinde Fleck muss sein, ist unausweichlich, darf nicht gefühlt werden, und der blinde Fleck ist immer die Voraussetzung für die Universalisierung der Theorie. Jede Theorie universalisiert sich durch diesen blinden Fleck. Der Versuch, den blinden Fleck auszuführen und zu konkretisieren, muss zu einem Verlust des Universalismus automatisch führen. Nun, was Jerusalem zunächst einmal macht, er macht das, er diagnostiziert die Lücke, er diagnostiziert die Tatsache, dass Freud seine eigene Psychoanalyse psychoanalysiert, und vor allem diagnostiziert er die fundamentale Schwäche der Psychoanalyse insgesamt. Und die ist wirklich da. Derrida würde sagen, diese fundamentale Schwäche ist eine fundamentale Stärke. Ja, das ist okay. Aber es gibt in der Psychoanalyse eine fundamentale Schwäche, die darin besteht, dass man wirklich nicht sagen kann, ist das Kultur oder ist das Wissenschaft. Aber dann fragt man sich generell, ist diese Dichotomie überhaupt begründbar? Ich würde sagen, dass das ganze Problem dreht sich letztendlich um die Frage nach der Verhältnis zwischen Kultur und Wissenschaft. Das Verhältnis zwischen Kultur und Wissenschaft ist das, was alle anderen politischen, ethischen und sonstigen Fragen impliziert, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite alle Fragen impliziert und die Antworten auf diese Fragen bestimmt, die mit der Erhaltung der Traditionen zu tun haben. Denn wenn man sagt, dass Wissenschaft eine andere Evidenz hat, ihre eigene Evidenz hat, dann ist es möglich, zu dieser Evidenz zurückzukehren, ohne den Mechanismus der Lücke der Verdrängung überhaupt zu reaktivieren. Was haben wir für die Kultur? Was ist die Kultur, in der wir leben? Ist diese Kultur dualistisch oder sie ist einheitlich? Wenn wir in einem Spannungsfeld zwischen Rückkehr des Verdrängten und das ist sozusagen, das ist die Hauptfrage, mit der Hauptfrage und versuchen, das zu entdecken. Aber ich skizziere das. Wenn wir, die Frage ist, wie wir unsere Kultur beschreiben, als eine Einheit mit einem der Tradierung oder eine dualistische mit zwei unterschiedlichen Mechanismen der Tradierung. Wie das funktioniert, konnten Sie bemerken, wenn Sie bei der Trauerfeier für Herrn Klotz dabei waren. Im Unterschied zu Ihren Ahnen, war ich nicht nur bei dieser Trauerfeier am Montag, sondern beim kirchlichen Begräbnis von Herrn Klotz. Und es wurden auch, das ist wirklich gespürzt, ja. Das ist die Urzelle des Gespürzes, die Erscheinung des Gespürzes durch dieses Zeichen, bei der Erwähnung eines Namens, das würden wir dann noch darüber sprechen. Gut, also, Herrn Klotz wurde also zweimal wurde Trauerfeier abgehalten, und zwar einmal in der Kirche in denen gesagt wurde, dass er durch seinen Tod aus dem kurzen Leben auf der Erde in ein ewiges Leben seiner Seele übergegangen ist. Das war die erste Mitteilung, die man bekommen hat über das Ereignis. Und dann am Montag hat man eine zweite Mitteilung bekommen, durch alle Redner, mit einer Ausnahme von Herrn Bertrand Kempis, die alle behauptet haben, dass er auch in einer Sterblichkeit übergegangen ist, aber in einer historischen durch seine Lehre. Also, wir haben in unserer Kultur ein duales Versprechen und unterschiedliche Rituale. Ein duales Versprechen, das sich widerspricht, weil beides können wir nicht haben. Parallel sich inszeniert und parallel sich behauptet. Und dieses zweifache Versprechen ist nichts anderes als das, was ich als Dualismus, Kultur und Wissenschaft jetzt bezweifle. Ja, aber das erste Versprechen ist das Versprechen der unmittelbaren Rückkehr des Verbrennten. Das ist nichts anderes als eine Metapher oder eine andere Umschreibung des ewigen Lebens gesehen. Und das zweite Versprechen ist das Versprechen der Wissenschaft, das heißt der Rückkehr zur Evidenz eines Werks, eine Gründung zum Beispiel. Und das ist eben das zentrale Problem. Ja, und zwar, wir sind angeblich immer imstande, indem wir das Haus Zetheim betreten, zur Gründung des Zetheims zurückzukehren. Ja, nicht wahr? Wenn man eintritt, ja, nicht wahr, wenn man betritt, dieses Grundstück. Ja, dieses Grundstück. Ja, man ist auf dem Grund einer Begründung. Dieser Grund ist Effekt einer Begründung. Ja, nicht wahr? Und sind wir auf dem Grund, der durch eine Begründung als Grund entstanden ist, dann sozusagen, dann kehren wir zum Ursprung, zur Gründung zurück, zur Gründung eines Verbs. Ja. Und diese Rückkehr zu einer Gründung ist das, was das ewige Leben im Sinne Wissenschaft, das heißt eine Rückkehr zu einer gründenden Evidenz eines gewissen Wissenschaftlichkeits beschreibt, ja, wovon diese Wissenschaft eigentlich lebt. Das heißt, wir haben zwei Möglichkeiten, eine Unsterblichkeit, die beiden uns durch unsere Zivilisation angeboten werden, zeitlich und räumlich getrennt. Das eine Versprechen wird in der Kirche gegeben, ja, an einem Ort der Wiederkehr des Verdrängten. Ohne Gründe, ohne wissenschaftliche Gründe. An einer anderen Versprechen wird es woanders gegeben, auf einem anderen Grund. Und es gibt keine territoriale oder keine zeitliche, keine temporelle Einheit zwischen diesen zwei Orten. Sie werden getrennt, sie sind disparat. Es gibt dann diese Kluft, diesen Bruch. Und im Grunde macht unsere Zivilisation wenig Anstalten und erweist keinen Willen, diese Kluft zu überbrücken. Und diese zwei Versprechen, diese zwei unterschiedlichen Versprechen zu einer Einheit zu machen. Und es handelt sich um einen Dualismus, der scheint eine konstitutionelle fundamentale Rolle in unserer Kultur zu spielen. Und die Frage ist, wie ist die Psychoanalyse? Ist die Psychoanalyse ein Ort des Heiligen, das heißt die Wiederkehr des Gesunden, oder ist die Psychoanalyse ein Ort der Gründung, das heißt der Gründung durch eine wissenschaftliche Einsicht, auf die man zurückkehren kann, auf eine Evidenz durchführen? Jerushalmin plädiert eindeutig für die erste Variante. Für ihn ist die Psychoanalyse die Rückkehr des verdrängten Heiligen selbst, der Versuch, das Heilige zu verdrängen. Das Heilige, das sozusagen in der Form zurückkehrt, in der das beschrieben habe, damit man aber die Strategie des Kommentars von Derrida besser versteht, muss ich dazu fügen, noch eine kurze Charakterisierung des Textes von der Struktur des Textes von Yerushalmi, nämlich der Text dieses Buches besteht aus vier Teilen. Die ersten drei Teile sind die Vorlesungen, die Yerushalmi abgehalten hat, in Amerika und auch in Frankreich. Und der vierte Teil ist speziell dazu geschrieben und heißt Monolog mit Freud. Und beginnt, hochverehrter, lieber Herr Professor. Vier Vorträge über Ihren, den Mann Moses und so weiter. Das heißt, es ist ein Brief oder eine Rede, gerichtet an Freud, mit der Bitte, ihm zu sagen, also Yerushalmi zu sagen, was er gemeint hat, die Rückkehr des Heiligen oder die Wissenschaft. Und zwar entwickelt diese Frage. Und dann sagt am Ende, bitte sagen Sie es mir, Herr Professor, ich verspreche auch, dass ich Ihre Antwort niemandem verrate. Dieses Gespräch, dieser Monolog mit Freud, hat also die Figur eines Gesprächs mit dem Gespenst. Und das ist das große Thema von Derrida, Gespräche mit dem Gespenst. Und Derrida beginnt seinen Text über Yerushalmi, mit dem er zitiert die Szene aus Hamlet, in dem er sozusagen der Vater von Hamlet erscheint als Gespenst. Und ich glaube, Horatio sagt einem Scholar, der da steht, Scholar. Also der Wissenschaftler, er sagt, du bist ein Scholar, du bist ein Wissenschaftler, du sollst mit ihm reden. Und dann sagt eben Derrida, die ursprüngliche Funktion eines Wissenschaftlers ist, mit Gespenstern zu reden. Ja. Und dass Yerushalmi eigentlich seine Funktion als Wissenschaftler nicht in dem Text erfüllt, wo er sozusagen das Thema behandelt, sondern allein im fünften Teil, wo er versucht, auf seine Frage von einem Gespenst eine Antwort zu bekommen, die nur gespenstisch sein kann, also verständlich, also privat gespenstisch, und zwar sicherlich von einer Vaterfigur, also von eben Freud, und Yerushalmi betont immer wieder, dass Freud eine Vaterfigur für ist. Ich werde also in der nächsten Woche mich beschäftigen mit dem Kommentar von Derrida, der eben darauf abzielt, die Unterscheidung zwischen Heiligen und Wissenschaft zu reformulieren, anders zu reformulieren, und zu beschreiben, ohne es zu lösen, in der Polemik gegen diese Festlegung von der Psychoanalyse auf das Heilige, die ja bei Jerusalem mit ziemlicher Konsequenz betrieben wird. Ja gut, das ist dann Ende vor dem Kolloquium. Wir machen eine Untersuchung und wie gesagt. Thank you.